Und damit herzlich willkommen zurück zu Gelesen, dem Literaturpodcast. Frohes neues Jahr, liebe HörerInnen. Wir melden uns mit einer kleinen Sonderfolge, mit einer zuletzt gelesen Folge, denn Lukas ist noch ein bisschen kränkelt, seine Stimme macht nicht so ganz mit, aber ich habe mir eine tolle Gästin eingeladen, die wir hier auch schon mal begrüßen durften. Bei mir ist die wunderbare Maria. Hallo Maria.
Hallo Finn, schön, dass ich wieder sein kann. Ja, genau. Schön, dass ich wieder da sein kann.
Ja, hier bist du, Mensch, hier darfst du sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und wir wollen ein bisschen zurückschauen auf das, was wir so gelesen haben in den Rauhnächten, in diesen unbestimmten Zeiten zwischen Feiertagen und Silvester, ne? In dieser Zeit, wo man auf der Couch existiert und nicht weiß, welcher Tag eigentlich ist. Und ich habe diese Zeit vor allem genutzt, um so richtigen TikTok-Trash zu lesen. Du bist da ja ein bisschen hochkultureller unterwegs. Also ich glaube, wir haben einen tollen Mix hier
mitgebracht. We must not avert your eyes.
Ich weiß nicht, this is what is coming at us. Ja. Genau, this is what is coming at us. Nein, weil ich habe ja als guter Literaturwissenschaftler auch, wie Werner Herzog es von mir verlangen würde, auch ein bisschen dieses Interesse daran zu gucken, was lesen die Leute denn eigentlich? Was ist big auf TikTok? Und richtig big auf TikTok sind die Housemaid-Romane, beziehungsweise die Romane der Autorin Freda McFadden, die eigentlich Ärztin ist und nebenbei angefangen hat, Romane zu schreiben. Am Anfang im Direct Publishing über Amazon Kindle und mittlerweile doch eine sehr, vielleicht nicht renommierte, aber sehr, sehr erfolgreiche Autorin geworden ist, über 10 Bücher veröffentlicht hat. Und
Ich wünschte, das wäre ich. Ich kann weder das eine noch das andere.
Ja, wenn man einen Roman von ihr gelesen hat, dann weiß man vielleicht auch, warum das alles so schnell geht. Ich habe mir, glaube ich, ihre populärsten Bücher angeschaut, nämlich die Housemaid-Reihe. Der erste Band heißt auf Deutsch Wenn sie wüsste. Der zweite Teil, sie kann dich hören. Und der dritte, sie wird dich finden. Auf Englisch ist das The Housemaid, The Housemaid's Secret und The Housemaid is Watching. Und zwischendurch gibt's noch The Housemaid's Wedding. Das ist so eine Kurzgeschichte. Ich möchte mich hier vor allem auf die ersten beiden Bücher fokussieren, beziehungsweise eigentlich nur auf das erste und dann so ein bisschen was über das zweite verraten. Denn diese Housemaid-Romane zeichnen sich dadurch aus, dass sie, und das steht auch auf den Covern drauf, Addictive Thriller mit a jaw-dropping Twist sind. Und das ist natürlich immer eine Ansage, ne? Also da fühle ich mich als tatsächlich wirklich begeisterter Thriller-Leser natürlich auch direkt da angefasst, wo ich gerne angefasst werden möchte. Und diese Cover von The Housemaid sind auch nicht das Allerschlechteste. Da haben wir immer so ein Schlüsselloch und ein Auge, das da durchguckt. Also sieht schon alles sehr, sehr mysteriös aus, sehr, sehr düster.
Haben wir auch noch nie so gesehen.
Na, genau, hat man noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr originell alles. Ja, worum geht's bei The Housemaid? Das ist jetzt eine Inhaltszusammenfassung von Wikipedia zu der Verfilmung von The Housemaid, die jetzt demnächst auch in Deutschland startet, mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried. Nachdem die 27-jährige Millie aus dem Gefängnis entlassen wurde, erhält sie eine Anstellung als Haushälterin bei dem wohlhabenden Ehepaar Nina und Andrew Winchester auf Long Island. Neben der Anstellung wird ihr auch Unterkunft und Verpflegung geboten. Allerdings verhält sich Nina launisch und macht Millie absurde Unterstellungen. Cecilia, die verwöhnte Tochter der Familie, behandelt sie respektlos, während sie von Ninas Ehemann Andrew freundlich behandelt wird. Das Ehepaar birgt ein dunkles Geheimnis und verwickelt Millie in ein undurchsichtiges Spiel von Intrigen und bösen Überraschungen. Ja, also genau, das ist ungefähr dieser Roman. Und wie verfährt Freda McFadden da jetzt? Also die Bücher sind immer zweigeteilt, kann man sagen. Also so die ersten bummelig 150 Seiten, die Romane haben immer 300 Seiten, sind wir in der Perspektive von Millie unterwegs. Dem Ganzen vorgeschaltet ist immer noch ein Prolog, in dem schon raffiniert mit Perspektiven gespielt wird. Denn es wird hier mit einer Ich-Erzählerin erzählt, also eine Autodiegese. Und in diesem Prolog erfahren wir sind in diesem Haus auf Long Island, eben von der Familie Winchester, und da ist anscheinend ein Mord passiert. Und eine für uns noch nicht identifizierbare Erzählerin sitzt auf der Couch, während die Polizei da ist und sagt, oh Gott, die werden mich ja gleich verhaften, denn das sieht ja alles ganz schlimm hier aus. Und warum sollten sie mir glauben? Und dann machen wir einen Zeitsprung zurück, das auch durch so ein Thriller-typisches 3 Monate zuvor angekündigt wird. Und erleben eben, wie Millie in dieser Familie aufgenommen wird. Und das ist alles sehr, sehr dubios. Denn Nina, diese Frau, diese Ehefrau, die ist am Anfang total nett zu ihr, wird dann aber immer irrationaler, macht die Unterstellung, schickt sie zu Terminen, die sie ihr nie gesagt hat. Und dazwischen ist dieser arme Mann Andrew, wirklich ein gebeutelter, armer Ehemann, wo wir uns auch denken, warum ist der mit der Nina denn eigentlich noch zusammen? Und dann kommt der Jaw-Dropping-Twist nach 150 Seiten, den ich natürlich hier nicht verraten möchte, liebe Hörerinnen, keine Angst, aber vielleicht könnt ihr euch schon denken, was der Jaw-Dropping-Twist hier sein könnte, wenn wir eine offensichtlich böse gezeichnete Ehefrau und einen offensichtlich gut gezeichneten Ehemann haben. Was noch besonders ist, wie gesagt, Millie erhält Kost und Logis in diesem Haus und sie schläft in einer Kammer auf dem Dachboden. Es ist ein sehr, sehr kleines Zimmer mit einem vernagelten Fenster, einer Matratze als Bett und einem Kühlschrank, in dem drei Mineralwasserflaschen stehen. Was ihr zudem auch auffällt, ist, dass man die Tür zu diesem Zimmer nur von außen verschließen kann und dass die Tür Kratzspuren auf der Innenseite hat. Das wäre jetzt vielleicht so ein Moment, wo man als Mensch sich denkt, vielleicht möchte ich hier
Berlin
nicht bleiben.
Berlin 1200.
Genau, kalt. Berlin 1200 kalt und das Badezimmer musst du dir teilen mit Frau Schmidt von nebenan. Millie denkt sich aber, ach, die werden bestimmt mal einen Hund gehabt haben oder sowas, da kommen bestimmt die Kratzspuren her. Und ja, es entwickelt sich ein wirklich messerscharf spannender Thriller für Leute, die noch nie einen Thriller gelesen haben. Es ist das ein kleines Stück unter Bahnhofsliteratur, würde ich sagen.
Was macht es schlechter als Bahnhofsliteratur?
Ich würde jetzt mal als Bahnhofsliteratur sowas wie die Stieg-Larsson-Millennium-Trilogie einordnen. Vielleicht auch die Gillian Flynn-Sachen, so Gone Girl, Sharp Objects und sowas. Und das sind ja auch Bücher, die vor allem auf den vordergründigen Schock aus sind. Die wollen dich vor allem unterhalten. John Grisham könnte man vielleicht auch noch nennen. Aber die haben schon eine Art von Sprache, die haben schon eine Art von Raffinesse da drin. Und was Frau McFadden halt macht, ist, dass sie erstens keine Sprache hat, also sie kann wirklich nur Hauptsätze. Und die ganze Konstruktion des Romanes schon so lächerlich offen liegt ab der allerersten Seite. Und man eigentlich nur weiterliest, um so zu gucken, ob wirklich das, was man sich erwartet hat, wirklich stimmt. Und meistens ist es dann auch genauso. Was die Bücher aber spannend macht, finde ich zumindestens, auf einer, glaube ich, nicht ganz gewollten Ebene, ist so das Weltbild, was Frau McFadden hier zeichnet. Denn sie zeichnet schon eben ein Bild einer gegenwärtigen USA, in der man eben mit normalen Arbeiterjobs nicht mehr überleben kann. Also nicht mehr für Miete, Essen und Co. für seinen Unterhalt sorgen kann. Und der einzige Weg aus dem, ich benutze das Wort jetzt mal hier, Hamsterrad, ist eben, reich nach oben zu heiraten. Das heißt, du musst als Frau irgendwie dafür sorgen, dass du deinen heißen Boss bezirzen kannst. Aber der hat dann natürlich irgendwelche dunklen und bösen Geheimnisse. Es ist schon, würde ich sagen, ein Roman von einer Frau, die, glaube ich, schon viele Thriller gelesen hat, aber vielleicht nicht ganz verstanden hat, was der Reiz an sowas wie Gone Girl war. Denn das war, glaube ich, nicht, dass es da auf der Hälfte eben auch diesen Perspektivwechsel gibt, der uns dann erklärt, wie es eigentlich wirklich war. Sondern so fand ich zumindest dieses Gegeneinanderstellen von Wahrheiten und auch so ein bisschen das Austarieren des klassischen Rollenverständnisses von Mann und Frau. Und der Hausmann
ist jetzt Gone Girl, der Film, und Gone Girl, das Buch, beide mehr oder weniger erfolgreich. Ich lese sie als Satire. Ich lese sie als Ehe-Satire. Gerade der Film hat mich teilweise halt irgendwie geradezu so ein bisschen an Louis Buñuel erinnert, also zumindest versucht. Mhm. Ja.
Auf jeden Fall. Und The Housemaid ist jetzt halt ein Roman, der wirklich jegliche Art von intendiertem Subtext bereinigt ist. Und ein reines Instagram-Reel ist. Du musst dieses Buch auch nicht aufmerksam lesen. Die Kapitel sind alle maximal 5 Seiten lang und es wird dir sowieso ständig nochmal alles Relevante, alle 3-4 Kapitel zusammengefasst. Es ist ein Buch, was du als Bookfluencerin gut lesen kannst, um deine Quota von 300 Büchern, die du ja auch im Jahr lesen musst, nochmal vollzukriegen. Und ein Kollege von mir, der Christian Fink von Devils and Demons, meinte über die Verfilmung, das ist halt ein Thriller für Leute, die noch nie einen Thriller gesehen haben oder auch ungerne Thriller schauen. Und das kann man halt auch über diese Housemaid-Reihe sagen. Es ist dann doch, wie immer, sehr interessiert an der Erniedrigung seiner weiblichen Figuren, zumindest in diesem ersten Band. Und das sagt bestimmt auch irgendwie was aus über die Leserinnenschaft. Es ist jetzt, würde ich sagen, noch nicht so perfide, wie ein Sebastian Fitzek das macht. Weil bei Fitzek ich den Opportunismus dieser Literatur wirklich irgendwann so eklig fand, dass ich seinen Roman Der Heimweg auch abgebrochen habe, weil ich es wirklich widerlich fand. Ich weiß nicht, ob du Den Heimweg gelesen hast oder gesehen hast. Nee. Der wurde vor 2 Jahren ja auch verfilmt. Und
ich kann nur
dieser
das
Roman,
Kind.
Das Kind ist ja genau so ein, ich würde sagen, und das Kind ist ja genau so ein opportunistischer Scheißroman, der dir so eine Agency versichern möchte und sagen, oh, ich erkläre dir jetzt, wie das ist mit dem Babystrich und mit den Kinderhändlern, aber sich eigentlich auch schon so ein bisschen aufgeilt irgendwie an dieser Unterwelt und an diesen Schändungen.
Genau, für den Moment. Also ohne den Roman, über den wir sprechen, jetzt gelesen zu haben, ich habe das Gefühl, zumindest so, dass hat mit einer anderen Perspektive und vielleicht auch einer anderen Lesetradition zu tun. Das, was ich jetzt von Sebastian Fitzek kenne, weiß, also hier das Kind, das, was du mit seinem Opportunismus meinst, ist glaube ich, tatsächlich so irgendwie ein Voyeurismus, aber etwas, wo man selbst kein Teil von ist. Wohingegen ich das Gefühl habe, dass die Art von Thrillern, auf die sich jetzt irgendwie The Housemaid bezieht, eher so eins ist, wo man sich als Frau mit dem weiblichen Opfer identifizieren kann und sollte. Weil das irgendwie so geradezu auch in seiner Opferhaltung irgendwie aspirational ist. So wunderschöne Frau, der ungerechte Dinge geschehen. Das ist, glaube ich, was anderes.
Das ist ein guter Punkt. In der Drastigkeit der Erniedrigung, die eine gewisse Figur hier erfahren muss, ohne zu viel zu spoilern in diesem Roman, hat mich überrascht. Sagen wir einfach mal so. Und hat vor allem auch mich überrascht, dass, nein, das hat mich natürlich nicht überrascht, weil ich habe ja auch so ein bisschen Dark Romance hier und da gelesen. Es ist ein Thriller für die Dark Romance Crowd, würde ich sagen.
Ich wollte gerade fragen. Also ich fand dann so anhand deiner Schilderung hat mich jetzt vor allem interessiert, weil du halt auch jetzt sehr viel Schlechtes gesagt hast. Was glaubst du, wieso ist dieses Buch so viral geworden und so erfolgreich geworden? Oder diese Buchreihe?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also zumindest, wie du auch schon gesagt hast, es hat auch die Grundzüge einer Rape- und Revenge-Story. Und das kann ich auch nicht verhehlen, es hat ein sehr befriedigendes Finale. So die letzten 50 Seiten, wenn unsere Hauptfigur Millie tatsächlich auch ein bisschen wirklich zur Akteurin wird und auch selbst entscheidend Dinge tut. Ich kann nicht verhehlen, dass ich das auch mit Genugtuung gelesen habe, was dann da passiert. Und was Frau McFadden tatsächlich hinbekommt, ist, diesen ersten Roman mit einem sehr pointierten letzten Satz nochmal auf eine größere Ebene zu heben, der vor allem funktioniert, weil es nicht nochmal kommentiert wird, weil da einfach nur so eine Äußerung von einer Figur stehen gelassen wird. Ich vergleiche das mal so ein bisschen, sage ich mal, mit dem Ende von Schweigen der Lämmer, wenn Hannibal Lecter da an diesem Telefon steht und sagt, ich habe einen alten Freund zum Essen. Das ist so ungefähr der Level von letzter Satz Impact, den wir hier bekommen. Ich glaube, der Reiz ist einfach, dass das menschliche Hirn natürlich einfach auf Dopamin steht. Und diese Romane sind schon sehr gut in der Dopaminausschüttung. Weil erstmal du sehr schnell das Gefühl von Fortschritt hast in diesem Roman, weil wie gesagt, die Kapitel sind nur 5 Seiten lang. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass es was mit meinem Hirn gemacht hat, zu sagen, wow, ich habe schon 20 Kapitel gelesen. Frau McFadden ist sehr gut da drin, auch dich zum Weiterlesen zu bewegen. Jetzt allerdings nicht, weil sie so klassische Cliffhanger-Taktiken benutzt, wie ein Sebastian Fitzek das vielleicht macht, indem einfach jedes Kapitel damit endet, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder irgendwo ein Schattenmann mit einem Messer steht. Nein, du liest einfach weiter, weil du hoffst, dass mal etwas passiert.
Also, okay.
Vor allem, wenn du dir denkst...
Ein Anti-Cliffhanger.
Weil du dir denkst, das kann es jetzt ja nicht sein. Das bezieht jetzt so an auf den zweiten Band, den ich in seiner Dreistigkeit wirklich fast brillant finde. Ich denke, das ist halt ein Teil des Appeals. Das Ende ist relativ befriedigend. Und es ist so der kleinste gemeinsame Nenner von, und das passt zu einer Äußerung von dir vorhin, von eben der Identifikation mit dem weiblichen Opfer, es ist so der kleinste gemeinsame Nenner von eben auch Female Empowerment, der hier geliefert wird. Und es ist eben auch ein Buch, das alle Gedanken für dich vorformuliert. Du musst hier wirklich wenig Leistung leisten, außer noch die Wörter zu lesen. Bei Goodreads muss man ja Sterne geben. Und ich habe dem ersten Band wirklich auch nette 2 von 5 Sternen gegeben. Weil ich kann nicht verhehlen, dass es wirklich auf so einer C-Movie-Schiene wirklich Spaß gemacht hat. Vor allem, wenn man 3, 4 Thriller mehr gelesen hat, dann macht es irgendwie schon Spaß, dieses Buch zu lesen und Sachen vorherzusagen oder zu gucken, wie weit sie eben diese Hinhaltung noch treiben kann.
Oh ja, ja, so voll geil, sich Sachen überlegen fühlen und ihre Grundmechanik hinter dem Plot irgendwie besser verstehen, als das Buch sie wahrscheinlich selbst versteht. Kann ich komplett nachvollziehen.
Ja, den zweiten Band kann ich dann eigentlich nicht mehr empfehlen. Das ist wirklich eine Frechheit in der Seite, wie lange es dich hinhält. Es ist aber raffiniert in seiner Dreistigkeit, wie der Twist aus dem ersten Teil hier einfach umgekehrt wird und einfach die Vorzeichen geändert werden, damit man ungefähr bei was Ähnlichem rauskommen kann. Es gibt natürlich auch noch einen heißen Ausländer. Es gibt nämlich Enzo den Gärtner. der ist Italiener und hat tolle Muskeln. Und ich weiß nicht, ob Frau McFadden da schon fair ist in ihrer Schreibe oder einfach nachlässig. Der begrüßt nämlich Millie, unsere Hauptfigur, mit Hola Señorita. Und Señorita ist jetzt halt Spanisch. Das ist nicht Italienisch.
Das erinnert mich ein bisschen an 365 Days.
Und man könnte jetzt, weil natürlich auch Enzo eine doppelte Identität hat, kleiner Spoiler an dieser Stelle, man könnte sich jetzt fragen, ist es jetzt eine bewusst gesetzte Finte von Frau McFadden, wo wir als aufmerksame Leser, LeserInnen schon vordenken können und Millie einfach noch nicht so hellig ist, oder war es Frau McFadden einfach wirklich egal? was ich noch spannend finde, ist einfach so das Männerbild, was man aus diesen BookTok-Romance-Thriller-Büchern herauslesen kann. Nämlich in, sag ich mal, in der Art und Weise, was die heutigen mächtigen und begehrenswerten Männer sind. Denn es sind alles Super-Hacker, Nerds, also was früher die Nerds gewesen wären, sind jetzt halt die Leute, die großen Häuser haben und zu denen man sich als Frau hingezogen fühlt oder mit denen man zumindest zusammen sein möchte als Frau. Das haben wir auch unter anderem bei 22 Bahnen schon beobachten können. Da gab es ja auch den russischen Super-Hacker. Das finde ich als Beobachtung einfach spannend, wie einfach, sage ich mal, der industrielle Erbe jetzt ersetzt wurde durch den Superhacker. Du hast was Besseres gelesen.
Ja, ich habe tatsächlich was Besseres gelesen. Ich hatte möglicherweise, ja, ich weiß nicht, ob ich mehr Spaß hatte als du. Du klangst schon so, als hättest du mehr Spaß. Aber wo wir schon bei Goodreads waren, so, ich leite momentan ein Seminar zu Gender in musikalischen Subkulturen und auch ich habe sehr viel Zeit auf dem Sofa verbracht, bei meiner Mom in dem Fall, aber halt wirklich fast nur auf dem Sofa mit einem offenen Laptop und so, wenn ich ein gutes Mädchen wäre, dann würde ich nur die Kapitel von den Büchern lesen, die auch tatsächlich relevant sind oder für mich relevant sein können, damit ich nicht so viel Zeit verschwende und schnell durchkomme und das für meine Studierenden schnell online stellen kann. Ich bin aber ein böses Mädchen. Das heißt, ich habe mir mal ein ganzes Buch gegönnt und dann auf Goodreads Sterne vergeben. Das Buch, von dem ich rede, ist Club Cultures von der Soziologin Sarah Thornton. Es geht, wie der Titel schon sagt, so, es ist eine soziologische Studie, Beschreibung von Tanz und Clubkulturen, vor allem so in Großbritannien der 90er Jahre. Das ist durchaus wichtig, weil da macht Sarah Thornton auch einen Punkt, der sich die Clubkultur in Großbritannien durchaus von solchen wie zum Beispiel in Miami und New York unterschieden hat. Und auch wenn ich jetzt gesamt extra dazu gesagt habe, das ist eine soziologische Studie und aus diesem Kontext heraus auch geschrieben, ist es halt auch sowohl für Fachfremde, für Leute aus anderen Disziplinen, als auch für so I guess Laien recht gut lesbar. Ich finde, so da waren wirklich so faszinierende Tangenten drin, wie sie das aufbauen. So zum Beispiel, dass ein Großteil oder ein großer Teil des Buchs dafür verwendet wird, nachzuzeichnen, wie sich so das Medium des Musikhörens gewandelt hat, im Sinne von, dass Livebands irgendwann als irgendwie so Funktionsmusik oder Dauerbeschallung ausgestorben sind, dass es für sich selbst eine Attraktion geworden ist, in Diskotheken zu gehen, also dass vorher aufgenommene Musik abgespielt wurde, und dass dahingehend auch entsprechend Live-Musik komplett anderen Stellenwert dadurch bekommen hat, dass sie nicht mehr selbstverständlich war, sondern eben eine Aura der Authentizität dadurch bekommen hat, so dass sie nicht mehr irgendwie das Normale ist. Genau. Dann, was ich auch sehr interessant fand, war, wie sie so nachzeichnet, wie Begriffe von kulturellem Kapital und Mainstream verhandelt werden in so der Asset-Subkultur, innerhalb der Asset-Bewegung. Und sie wurde ja sehr, sehr stark skandalisiert, so von der Presse, auch von der Yellow Press. Und es wäre halt verkürzt zu sagen, wie es so Musiksoziologen wie irgendwie Dick Heptage Ende der 70er getan haben, dass wenn eine Subkultur von Mainstream wahrgenommen und erklärt und kommentiert wird, dass die Subkultur dann sofort stirbt. Das ist ja nicht so. Sondern und da macht halt Sarah Thornton diesen guten Punkt auf, dass gerade in dieser Subkultur, die mit Medien, also mit verschiedenen Medien, sowohl Low-Level als auch irgendwie High-Level, irgendwie mit Massenmedien, sie wirklich auch für sich genutzt und exploitiert haben, dass irgendwie das Scapegoat werden oder irgendwie der Folk-Devil werden für diese Raver, die dann natürlich mit Drogen in Verbindung gebracht wurden, dass sie das für sich genutzt haben für kulturelles Prestige. Sie haben also, der eigentliche Todesstoß für Subkulturen ist erst, wenn irgendwie das Feuilleton oder irgendwelche anderen Massenmedien drauf anspringen und sagen, ach, ist ja eigentlich ganz nett. So ist es dann auch gekommen. Mhm. Und genau, also wie gesagt, ich mache ja mein Seminar vom Gesichtspunkt von Geschlecht, von Gender aus. Da gab es halt auch nochmal so ein ganz kleines Aside in einem der Kapitel, weil so Sachen von kulturellem Kapital und Mainstream halt auch irgendwie sehr, sehr stark mit so gewissen Demografien verbunden werden. Und da gab es irgendwie so dieses Bild von einer Studien- oder Interviewteilnehmerin, dass sie ja nicht so sein wollte, also halt eine weibliche Raverin, dass sie nicht so sein wollte wie irgendwelche Tracys, die um ihre Handtasche herumtanzen. So. Habe ich auch mal gemacht. Ich habe Handtasche, da sind meine Sachen drin. Aber was ich halt so interessant fand bei der Erklärung, ist, dass so in so einer Subkultur, gerade auch in der Subkultur, wo so ein ganz enges Zeitfenster von Jugend so sehr hochgeschätzt wird, die Leute dann so allergisch drauf reagieren, auf jegliche Insignien von irgendwie Erwachsensein und Verantwortlichkeit. Das heißt, die Handtasche, wo halt Geld, Führerschein und Schlüssel drin sein könnten, einen schon ein zu viel an Weltgebundenheit irgendwie erzählt. So, es ist so dieses ganz, ganz enge Zeitfenster zwischen, man ist gerade irgendwie von den Eltern ausgezogen, aus der Schule vielleicht raus oder irgendwie gerade noch in der Schule, sodass irgendwie Rebellion noch was bedeutet und Sinn macht, und man muss noch nicht eigenes Geld verdienen. Also diese Art von Jugend wird da irgendwie hochgehalten, und irgendwie Femininität, irgendwie so Weiblichkeit wird immer noch eher mit irgendwie Domestizität und Mainstream und Verantwortlichkeit assoziiert, wie das ja in ganz, ganz vielen Subkulturen so ist. Ich finde das einen guten Les. Das ist natürlich so, wenn man das jetzt liest, irgendwie mehr als 30 Jahre später, also ungefähr 30 Jahre später, nicht mehr so richtig repräsentativ, aber mit dem in mind kann man das halt wirklich gut lesen, auch vor allem so als so ein Blick in die Vergangenheit, weil es auch einen Moment einfängt. Ja.
Also es spricht auf jeden Fall aber durchaus Thesen an, die sich teilweise noch aufs Heute übertragen lassen. Also gerade so diese, also ich glaube, das Spannende ist ja wirklich diese Idee der ewig jungen Subkultur oder die eine gewisse Jugendlichkeit halt bewahren möchte, weil ich mich da halt fragen würde, ob das heute noch so wäre oder ob einfach nicht Techno eine Subkultur ist, die das Altern überwunden hat in den letzten Jahren.
Ich glaube, das gilt für ganz viele Subkulturen. Also ich kann das definitiv bei Metal beobachten. so, aber sie haben bei Metal vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie toleranter gegenüber Konservatismus ist, so weil sie auch irgendwie ein konservatives Moment hat. Ich kann das, glaube ich, bei Rave und Techno auch noch beobachten aus einer anderen Richtung, weil ich sagen würde, dass, also das hat dann weniger mit den Subkulturen an sich zu tun, sondern dass Erwachsensein sich verschoben hat und mittlerweile was anderes heißt.
Guter Punkt. Ich glaube, ein Problem ist halt natürlich das, was früher Subkulturen getötet hat, wo ja auch Dietrich Diederichsen zum Beispiel irgendwie drüber schreibt in seinem Was ist Pop, in seinem Was ist Pop-Aufsatz, der Sellout ist, den es heute irgendwie nicht mehr gibt. Weil du heute eigentlich Selloutn musst, um überhaupt stattzufinden. Ich glaube, das ist irgendwie noch ein spannender Punkt. Ich muss nur daran denken, ich hab vor ein paar Jahren tatsächlich ein Sachbuch oder eine Oral History gelesen von Paul Hanford, auch einem DJ und Produzenten Coming to Berlin, wo er verschiedene Musikkünstlerinnen und DJs vor allem aus der Elektroszene Berlins interviewt hat und ich mir auch irgendwie so ein bisschen vielleicht soziologischen Gewinn davon versprochen habe und dann am Ende nur so eine Nabelschau bekommen habe und mir Mark Reeder zum Beispiel dann irgendwie das erzählt hat, was er mir schon 5-mal in verschiedenen Dokus und Filmen erzählt hat. Aber ich bin auf jeden Fall danke für deine Empfehlung. Ist das verfügbar für unsere Leserin?
Da muss man nicht mal in eine sogenannte Schattenbibliothek. Das kann man irgendwie eingeben und ich glaube, das wurde halt wirklich offiziell irgendwo verfügbar gemacht. Ja.
Ich würde sagen, das ist ja super. Das haben Texte dieser Art ja häufig auch an sich, dass sie eben im Open Access dann verfügbar sind. Das klingt auf jeden Fall wie ein gewinnbringender Les, wie du auch gerade selber gesagt hast.
Ja, ist das.
Ein nicht so gewinnbringender Les, mit dem ich auch noch nicht ganz durch bin, aber ich glaube, ich kann schon was sagen über das Buch an sich, ist Dan Browns The Secret of Secrets, der neue Robert Langdon Roman, wo wir uns, glaube ich, alle gefragt haben, ach, was macht noch einen? Und ich muss ja wirklich sagen, als ich das erste Mal in der Buchhandlung stand und dieses Buch gesehen habe, mit dem Titel The Secret of Secrets, stand ich wirklich so ein bisschen lachend in dieser Buchhandlung und habe mich gefühlt wie Homer, wenn er das Mixtape von Milhouses Vater Can I Borrow a Feeling in der Hand hat.
Süß.
Und ich mir wirklich dachte, Digga, The Secret of Secrets. Du versuchst es ja gar nicht mal mehr, Dan Brown. Also, worum geht es? Robert Langdon, der bekannte Harvard-Professor für Symbolologie. Den verschlägt es diesmal nach Prag, weil eine Kollegin von ihm da einen revolutionären Vortrag über das Unterbewusstsein und Neuroscience hält. Und dann passieren Dinge, verschiedene Geheimdienste und Untergrundgesellschaften sind mit eingegriffen und wer Dan Brown kennt, es gibt ja auch immer so einen merkwürdig religiös angehauchten Killer. Also bei Illuminati war das ein Hashashin, der auch so einen weirden Sexfetisch hatte. Bei Da Vinci Code war das Silas, dieser Mönch, der sich selber gegeißelt hat. Und hier ist es ein Golem. Also es hat auch alles so ein bisschen antisemitische Vibes, die dieses Buch durchziehen. Es ist wirklich ganz herrlich. Bisschen transphob ist es auch, weil eben dieser sehr negativ gezeichnete Killerfigur ständig davon redet, im falschen Körper geboren zu sein und sowas. Und ich mir auch dachte, ach, Dan Brown, ich glaube, du weißt auch, für welches Publikum du schreibst. Ich möchte vielleicht einfach mal es ist ja schon viel gesagt worden über Dan Browns merkwürdige Adjektive, über auch seine Hauptsatzprosa, über seine Wikipedia-Fakten, die er dir in dieses Buch hier reinhaut. Ich war einmal in meinem Leben in Prag, aber ich gucke zwei YouTuber ganz gerne, den Honest Guide, die dir so Touristeninformationen für Prag geben. Und dadurch habe ich das Gefühl, zumindest so ein bisschen Ahnung von ein paar Prager Straßen zu haben. Und Dan Brown haut hier allen nach dem anderen irgendwelche Dinge raus, wo ich dachte, nein, das stimmt nicht. Weil hier wird die unter anderem die Anonymous Bar als verschwiegene Bar für Hacker und Unterweltgestalten verkauft. Und die Anonymous Bar ist, glaube ich, so die mit Touristen ausgeschlachtetste Bar in ganz Prag.
Okay, ist das noch ein zusätzliches Lesevergnügen, diese ganzen Fehler auf dem Weg mit einzusammeln?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, sage ich mal, Europäer zu sein statt Amerikaner, weil Dan Brown das schon so auch mit der Brille des Amerikaners schreibt, der auch mal in dieses mysteriöse Land Europa rüber will, ne? Also sagen wir so Sätze wie Prag, die Stadt, in der Franz Kafka seine mysteriöse Verwandlung braute.
Lieblingsgulasch ist Literatur.
Oder ein Satz, den ich jetzt mal vorlesen möchte, weil das, der passiert schon auf der ersten Seite und der hat mich schon rausgeworfen. Und ich habe ihn dreimal gelesen und mir gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. With her eyes, if she still had eyes, she traced the gentle slope of Castle Hill.
Wow.
Und ich, also das ist, es ist ein fairer Einstieg auf jeden Fall in diesen Roman, wo man häufig lachen muss, sich häufig denkt, ich glaube nicht Dan Brown. Und nochmal lustiger wird es ja dadurch, dass er vor jedem seiner Bücher so ein Paragraph schaltet, wo er sagt, alles, was ich hier geschrieben habe, stimmt, das ist alles die totale Wahrheit.
Oh so, mein Gott, ich würde das Buch so gerne im Englischunterricht durchnehmen. Ich würde es so gerne jetzt irgendwie in der 7. oder 8. Klasse und den Satz mit If she still had eyes, den würde ich den Leuten fortsetzen und dann würde ich würde es so gerne.
Das Problem ist halt, dass dieses Buch 750 Seiten hat.
Ja, das lese ich mit meinen Schülern dann nicht.
Also, dass dieses Buch 700 Seiten hat, das ist halt viel zu viel. Also, ich bin jetzt so ein bisschen über die Hälfte durch. Das zieht sich wie Kaugummi. Also ich bin schon der Meinung, man könnte das in der Hälfte der Zeit hier erzählen. Weil Dan Brown auch ein Autor ist, der den Leser im Kopf hat. Sagen wir so. Der nimmt dich sehr an die Hand. Dazu gehört unter anderem, dass alle Figuren ständig mit ihrer Profession vorgestellt werden. Also der Verleger Jonas Kaufmann wird halt auch ständig als der Verleger Jonas Kaufmann bezeichnet.
Das ist einfach sein erster Name. Jonas ist sein Zweitname.
Genau. Er heißt Editor Jonas Kaufmann. Dann ist auch Dan Brown sehr dabei, dir alles ständig zu wiederholen. Er nimmt, so sag ich mal, diesen ja auch beliebten Thriller-Trick, dass wenn eine neue Figur dir eingeführt wird, dass man dann erstmal so einen kleinen Sprung in die Vergangenheit macht und dann wieder im Jetzt landet. Also, dass dir so auf so 2 bis 3 Seiten erklärt wird, hey, wo kommt diese Figur eigentlich her, warum ist sie jetzt hier? Das kann man machen, das ist vollkommen in Ordnung. Das macht Don Winslow zum Beispiel sehr gut in seiner Border-Trilogie, um mal so ein Beispiel zu nennen. Was Dan Brown jetzt aber natürlich als Problem hat, ist, dass wir als LeserInnen jetzt alle Informationen über diese neue Figur haben. Die anderen Figuren hat die Diegese aber noch nicht. Also muss man sich natürlich die anderen Figuren im Dialog auch nochmal vorstellen und ihr all das, was wir gerade gelesen haben, nochmal erzählen. Also als kleines Beispiel. Wir haben da Sascha, die russische Laborassistentin von Dr. Gessner, einer mysteriösen Wissenschaftlerin. Wir bekommen da über 4 Seiten erzählt, wie Saschas traurige Kindheit verlief und ihre Reise durch verschiedene Nervenheilanstalten. Und das ist natürlich in Russland also alles auch sehr dubios mit so übergriffigen Pflegern und alles. Also hier werden wirklich alle Klischees in den Topf gehauen. Und dann stellt sie sich Robert Langdon vor und erzählt das Ganze nochmal. Das ist wirklich toll. Also so kommt man natürlich auch auf 700 Seiten. Und das Ganze wird dann immer wieder unterbrochen von so Wikipedia-Zusammenfassungen zu Prag und zu bestimmten Gebäuden in Prag, wie so ein nerviger Typ, der neben dir im Museum steht und dir erklärt, dass er halt den Reader zum Museum gelesen hat. Und dir jetzt mal das Mädchen mit dem Perlenohrring erklärt, während du da durchgehst. Und wenn man schon mal dabei ist, erklärt dir auch nochmal was über das Gebäude.
Oh mein Gott, klingt nach einem hervorragenden Date.
Es ist wirklich ein ganz hervorragendes Date. Also ich glaube, Dan Brown ist, ein Date mit Dan Brown ist, glaube ich, wirklich wunderbar. Ja, und das ist The Secret of Secrets. Ich glaube, wenn man einen Roman aus dieser Reihe lesen möchte, dann würde ich tatsächlich Illuminati empfehlen. Mit dem hatte ich, oder Angels and Demons heißt es ja auf Englisch, mit dem hatte ich als Kind sehr viel Spaß und ich glaube, weil die Dan Brown-Formel, weil es ja auch der erste Roman dieser Robert Langdon-Reihe ist, wenn nicht sogar sein Debütroman an sich, da ist die Formel halt noch nicht so ganz verfeinert und einmal kann man sowas schon lesen. Jetzt beim, ich glaube, es ist der 5. Band dieser Reihe, wird's halt wirklich lang im Zahn.
Ja, ich habe auch Romane aus einer Reihe gelesen. Mich würde aber vorher tatsächlich noch interessieren, so Finn, was hast du denn für einen Bezug zu Anne Rice? Hast du irgendeinen Bezug zu Anne Rice?
Ich habe das Interview mit einem Vampir mehrfach geschaut, also die Verfilmung mit Brad Pitt und ich wollte sagen Leonardo DiCaprio, aber es ist Tom Cruise und Kirsten Dunst und Antonio Banderas ist auch noch dabei. Von Neil Jordan, ne? Genau. Also die habe ich 2-mal geguckt in meinem Leben und ich habe in die ersten beiden Folgen der Serie Interview mit einem Vampir reingeschaut. Aber sonst habe ich leider noch nie etwas von Anne Rice gelesen, weiß aber um ihren Wert für das Vampir-Genre und auch für das, ja, nennen wir es Horror-Fantasy-Genre.
Und wie haben sich deine beiden Seherfahrungen unterschieden bei dem Film?
Also ich habe den Film das erste Mal mit irgendwie, in diesem Alter, wo ich eigentlich alle Filme geguckt habe, mit so 11, 12 halt gesehen. Und
alle, die es gibt.
Also ich habe auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall so die Jahre, wo ich meinen Grundstock an Filmen aufgebaut habe, einfach weil man hatte viel Zeit und hatte das Internet zur Verfügung. Und hab mir eben auch Interview mit einem Vampir angeschaut. Und damals war es ja noch so, dass zumindest glaube ich im Game One Plauschangriff, den ich damals sehr gerne gehört habe, wo es eine Tom Cruise Sonderfolge gab, man sich so ein bisschen darüber lustig machte, wie ich benutze es den Begriff, wie schwul der Film eigentlich wäre. Und das haben die bestimmt gar nicht gemerkt damals. Und ich beim jetzt wieder gucken doch auch dachte, ich glaube, das ist schon ein sehr intendierter queerer Subtext, der hier drin steht. Sowieso der Vampir. Und vielleicht hat Anne Rice das aber auch geschafft, ist ja auch eine eher metrosexuelle Figur in der Literaturgeschichte. Da wirst du mich bestimmt gleich mehr drüber aufklären. Aber ja, soweit zu meinen Anne Rice-Erfahrungen.
Genau, wir warten das zweite Mal. Also da ist dir der queere Subtext, der eigentlich Text ist, mehr aufgefallen, ja?
Also er ist mir nicht mehr als, was heißt als störend, aber er ist mir nicht mehr hervorgetreten. Also beziehungsweise dachte ich da, ich glaube, das ist schon intendiert alles. Ich mag den Film, glaube ich, ganz gerne, so was ich mich so erinnere. Ich fand dieses Framing-Device mit Christian Slater als, Reporter irgendwie ein bisschen störend. Mochte, aber es hat ja wirklich so ein paar sehr sinnlich poetische Momente, dieser Interview mit einem Vampirfilm. Also dieses guck dir den letzten Sonnenuntergang an. Und ich glaube auch die Geschichte mit Kirsten Dunst hat mich jetzt beim zweiten Mal gucken sehr viel mehr berührt als damals. Also da werden schon spannende Fragen aufgeworfen, die wahrscheinlich Anne Rice auch populär gemacht hat. Also so, was es mit dir macht, wenn du eben als Kind zu einem Vampir gemacht wirst und einfach dazu verdammt bist, für immer 13 zu sein. Oder wie ein anderer sehr bekannter Vampir zu uns sagen wird, ich bin schon eine ganze Weile 17.
Ja, finde das Schlimme an dem Original, beziehungsweise an der Romanvorlage, die bei mir aber auch schon ein bisschen her ist, Interview mit einem Vampir, die Figur ist 5. Nicht 13. Das andere Schlimme, beziehungsweise Traurige, ist, dass es in der Rezeption relativ wohl bekannt ist, dass diese Figur, also Claudia, ziemlich stark, basiert, aber im Grunde eine Art und Weise verstanden wird, von Anne Rice mit dem frühen Tod ihrer Tochter umzugehen, die halt irgendwie auch in dem Alter ungefähr gestorben ist. Also auch wenn das vielleicht kontraintuitiv ist, weil da ja ein sehr junges Mädchen in eine Vampirin verwandelt wird und dadurch unsterblich wird und dadurch ihre Konflikte entstehen, ist das halt eine Art und Weise, damit irgendwie zu wresteln mit Mortalität. Das ist bei mir schon ein bisschen lange her, das habe ich jetzt in meinem Master gelesen, auch im Rahmen von einem Seminar über Monster.
Das hast du ja schon mal erwähnt.
Das war jetzt, glaube ich, genau, das ist das, wofür ich bekannt bin. Für meine Masterarbeit und für meine eine Augenbraue. Da habe ich das gelesen und nachdem ich jetzt zwei andere Bücher, also die beiden Folgebücher aus der Reihe gelesen habe, Der Vampir Lestat und Die Königin der Verdammten, muss ich schon sagen, also Interview mit einem Vampir ist schon objektiv eine Stufe höher als die, finde ich, kann man jetzt davon halten, was man will, aber so was ich damit meine ist, so was mich auch beim Buch und beim Film überrascht hat, ich habe komplett mit einem queeren Subtext gerechnet, darauf habe ich mich gefreut, den habe ich auch bekommen, womit ich nicht gerechnet habe, ist, wie zutiefst verstrickt und engagiert das Buch, also Interview mit einem Vampir, existenzialistischen Humanismus ist. Und man kann es irgendwie weinerlich finden, aber ich oute mich, ich bin auch eine Person, die Horden Caulfield viel sehr mochte und immer noch sehr mag. Ich fand die Idee, dass diesen inneren Konflikt, in dem kann man als Vampir noch moralisch leben, ist dieses Leben, irgendwie untote Leben, überhaupt noch bewerkstelligbar, lebbar, den fand ich durch die Hauptfigur des Romans Interview mit einem Vampir, Louis de Pointe-au-Lac, sehr, sehr eindrücklich und auch berührend geschildert. So, der ist ein Jammerlappen, der ist Lamoyant, der ist sehr viel Purple Prose, von von mir aus. Aber das hat eine Realität und Hand und Fuß, die ich, und da kommt mein Kritikpunkt zu Der Vampir Lestat, die ich da leider nicht mehr gesehen habe. So, Der Vampir Lestat, das hast du wahrscheinlich auch im Film so gesehen, das kommt in Interview mit einem Vampir durch. Der ist als Figur sehr viel impulsiver, ziemlich reckless, hedonistischer und der frönt halt komplett einem Ästhetizismus. Und jetzt so das zweite Buch, Der Vampir Lestat, das irgendwie dadurch gerahmt wird, dass Lestat nach ein paar Jahrzehnten sich wieder selbst aus der Erde ausgräbt und Rockstar werden will. Und dazwischen hat man halt so die gesamte Geschichte, die Bildungsromangeschichte von Lestat und noch ein paar anderen Vampiren. So, Der Vampir Lestat ist eine Figur, leider, der ich ihren inneren Konflikt sehr, sehr viel weniger abnehme als Louise. Und das heißt nicht, dass das Buch irgendwie keine Reize für mich hat. Ich bin nur einfach immer froh, wenn ich Lestat nicht zuhören muss. Mhm. Das ist schade bei einem Buch, was komplett aus seiner Perspektive geschrieben ist. Ich finde Lestat einfach wirklich irgendwie nicht so interessant wie die Figuren, die jetzt gerade als Nebenfiguren auftreten, auch in seinem Buch, weil ich seinen Konflikt halt, der hat nicht so viel Gewicht für mich. Ich finde irgendwie so dieser Konflikt zwischen irgendwie Moral und Ästhetizismus, der auch eigentlich ganz, ganz viel die Bücher von Anne Rice, die ich jetzt gelesen habe, animiert, der hat für mich nicht die Dringlichkeit, wie er in den anderen Figuren, die Anne Rice erfunden hat, wie zum Beispiel Louis de Pontillac oder Armand, den ich am besten finde, da hat er den Dringlichkeit. Das war jetzt ein sehr langer Satz, dessen Struktur ich zwischendurch verloren habe, aber halt genau. Was ich auch irgendwie so teilweise unterhaltsam, aber ich kann voll verstehen, wenn Leute das hassen finden, ist die Art und Weise, wie Anne Rice die beiden Bücher, die ich jetzt danach gelesen habe, gebaut hat. Nämlich, die arbeitet sehr, sehr stark mit Rückblenden. Also die Gegenwartshandlung ist teilweise halt wirklich nur so ein irgendwie vage gesetzter Rahmen, um einfach komplett in eine Vampir-Lore einzutauchen, die als so Zerspiegel dafür benutzt wird, wie Anne Rice sich eine europäische oder meistens europäische, aber nicht nur europäische, sondern teilweise auch irgendwie so fernöstliche oder ägyptische Kulturgeschichte so vorstellt. So, teilweise ist es komplett so aus der Luft gegriffen, sodass ich jetzt in meiner Recherche keine Vorbilder, direkten Vorbilder entdecken konnte. Teilweise ist das recht stark an der ägyptischen Mythologie von Isis und Osiris angelehnt, zum Beispiel irgendwie so mit der Königin der verdammten Akasha und so Anne Rice ist fasziniert von Ästhetizismus, aber gleichzeitig, und so kann man die Bücher halt auch lesen. Ich glaube, da ist halt tatsächlich irgendwie so ein Blick auf den angeblich toten Autor, die in diesem Fall sehr real tote Autorin, gar nicht mal so falsch, weil ich glaube, dass viele Konflikte, die Bücher so irgendwie animieren, die den Bücher so Auftrieb geben, auch so im Leben von Anne Rice gespiegelt sind. Einerseits wegen halt irgendwie diesen tragischen Verlust ihrer Tochter, andererseits auch, weil Anne Rice ein sehr konfliktreiches Verhältnis zu ihrer Religion hat. Also die ist irgendwie zutiefst katholisch, irisch-katholisch aufgewachsen und hat mehrmals im Leben so geschwankt zwischen irgendwie Agnostizismus, irgendwie säkulären Humanismus und halt dann wieder zum Glauben zurückgefunden und den dann wieder aufgegeben. Und dieser Konflikt, der schwelt in den Büchern subtextuell indirekt, der ist auch unauflösbar. Und das finde ich spannend. So, man muss da halt auch irgendwie noch andere Konflikte auch irgendwie auf einer Metaebene gegeneinander halten, weil ich so, wie gesagt, das ist sehr viel Purple Prose. Man, da ist auch Kitsch dabei, da ist auch Camp dabei. Und das ist unauflösbar verbunden mit halt tatsächlich relativ tiefgehenden Themen und berührenden Bildern und originellen Gedanken. So, das widerspricht einander nicht, das steht so unauflösbar miteinander. Genauso wie, auch das finde ich faszinierend, ihr Bild von Sexualität oder irgendwie so ihre Ausklammerung von Sexualität, die in diesen Vampirbüchern, in diesen Vampirchroniken da stattfindet. Weil so einerseits hat sie sich das jetzt so zurecht überlegt, so Vampire können sich nicht sexuell fortpflanzen, sie können so im konventionellen Sinne, im genitalen Sinne keinen Sex haben, geht nicht. Aber Purple Prose, so wie sie das beschreibt, so wie sie den Akt des Bluttrinkens beschreibt, so wie sie auch irgendwie so das können Vampire offenbar bei Anne Rice, so wie sie auch beschreibt, wie sensibel ihre Sinne sind, ist das wirklich irgendwie so komplett so polymorph pervers, so dass jegliche genitale Sexualität, die da ausgeklammert wird, dann irgendwie gar nicht mehr fehlt, weil für Vampire einfach das ganze untote Leben Sex ist. Mhm. Genauso wie irgendwie der Begriff von Queerness da fast schon irgendwie einerseits sehr aktiv ist, andererseits fast schon obsolet wird, weil wirklich alle miteinander knutschen. Niemand kann miteinander schlafen, aber alle können miteinander knutschen. Ja, auch Teenager und 40-jährige Männer. Ja, auch Mutter und Sohn. Also da gibt's viel, an dem man sich irgendwie stoßen und reiben kann. Ich habe zum Beispiel irgendwie so sehr große Probleme damit, wie sie Weißsein ästhetisiert, weil ihre Vampire letztendlich sowas sind wie, also irgendwann wird das Subtext zu Text und Vampire sind wirklich Götter. Aber halt auch, wie sie ihre Vorstellung von Überlegenheit und Göttlichkeit einfach mehr daran koppelt, dass sie Weißsein immer mehr zuspitzt und übertreibt. Ich glaube, da kann man was rausholen. Ich habe versucht, auch irgendwie so ein bisschen in akademischen Texten was rauszuholen. Aber ich glaube, da ist auch so vielleicht guter Wille, aber auch einiges an westlichen Chauvinismus mit dabei. Ja. Komplexe Bücher, problematische Bücher, lohnt sich für mich, sie zu lesen. Manchmal nerven sie mich, meistens finde ich sie sehr unterhaltsam.
Okay, das ist aber schon mal was, aber du würdest jetzt so, sag ich mal, authentisch vor allem den ersten Band Interview mit einem Vampir empfehlen.
Das Ding ist halt auch, das war nicht von Anfang an als irgendwie mehrbändige Reihe geplant, sondern es ist halt auch daraus geboren worden, dass Anne Rice mit diesem Buch irgendwann viel Erfolg hatte und dann auch Potenzial drin gesehen hat. So, das heißt nicht, dass andere Ideen nicht authentisch sind. Zum Beispiel irgendwie diese Figur des Reporters Daniel, der kommt nochmal tatsächlich im dritten Band in Königin der Verdammten vor und die Kapitel, die er da bekommt oder das, was mit seiner Geschichte da gemacht wird, finde ich super. Das ist mein bisher liebstes Storyline dieses Buches. Und dafür lohnt es sich halt auch schon. So, ich würde das nicht als unauthentisch bezeichnen. Ich glaube wirklich irgendwie, Anne Rice hat da irgendwie, was Worldbuilding angeht und was Aufbauen von Mythologien angeht, mit diesem Erfolg des ersten Buches nochmal mehr Möglichkeiten gesehen. Aber das erste Buch ist in sich sehr geschlossen und vermittelt, glaube ich, auch am geschlossensten eine Idee davon, was Anne Rice irgendwie will und kann.
Okay. Ja. Ich habe auch noch eine Fortsetzung gelesen von einer großen epischen Reihe. Man muss ja sagen, 2026 ist so ein bisschen das Jahr, wo man als Filmkritiker viel lesen muss, denn es kommen sehr viele Romanverfilmungen in die Kinos. Ich habe einen Seitensprung auch gewagt in Joachim Meyerhoffs Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Das ist der dritte Band seines autofiktionalen Projektes, wo er eben sein Leben schildert und es geht jetzt eben um seine Zeit an der Schauspielschule in München und sein Leben bei seinen exzentrischen Großeltern, das aber nur am Rande einmal erwähnt. Hab jetzt drei Bücher von ihm gelesen. Ich werde, glaube ich, kein Fan mehr davon. Also irgendwie sagt mir diese Mischung aus Humor und Tristesse nicht ganz zu. Obwohl ich aber empfehlen würde, sich das als Hörbuch von ihm selber vorgelesen anzuhören. Das gibt den Text doch ein bisschen mehr. Aber wir müssen ja auch noch andere Dinge lesen. Wir müssen uns die Odyssee nochmal angucken in diesem Jahr. Und wir müssen Dune Messiah lesen, weil ja am Ende des Jahres die dritte Dune-Verfilmung von Denis Villeneuve beziehungsweise die Verfilmung des zweiten Romanes von Frank Herbert, Dune Messiah, in die Kinos kommt. Also habe ich mir Dune Messiah zu Gemute geführt. Ich war kein Fan des ersten Romans, aber irgendwie erschien es mir so ein bisschen als ein Pflichttext, den man mal abgearbeitet haben muss, wenn man auch irgendwie den Herr der Ringe mal gelesen haben muss oder vielleicht einen Michael Moorcock-Roman und sowas. Ich mag Frank Herberts Schreibstil nicht wirklich. Das ist halt sehr, sehr deskriptiv alles immer. Also so Ereignisse werden immer eher von anderen Figuren beschrieben, als dass sie wirklich stattfinden. Aber der erste Roman hat mir doch dann genug gegeben, um mich da durchzukämpfen. Ich würde allerdings sagen, dass die beiden Verfilmungen von Denis Villeneuve oder diese, also diese beiden Filme, die ja die Verfilmung des ersten Romanes beinhalten, vielleicht die Lektüre des Romanes fast ersetzen. Ich finde, er hat da doch auch ein paar ganz gute adaptorische Entscheidungen getroffen, um das Ganze etwas zu entschlacken, beziehungsweise da ein bisschen Struktur und Tempo reinzubringen. Und er hat halt vor allem die verquaste Philosophie und Religion von Frank Herbert relativ rausgestrichen. Das ist jetzt bei Dune Messiah natürlich nicht so. Und das ist wieder ein Roman, der vor allem daraus besteht, dass Leute in Räumen sich gegenüberstehen und Intrigen schmieden. Diese Welt des Dune-Universums ist aber, ich weiß nicht, ob ich es komplex nennen würde, aber auf jeden Fall so kompliziert, dass und dass ständig wir als Leser mitgedacht werden müssen und ständig Figurenmotivationen wieder und wieder erklärt werden müssen, weil Figuren nicht mal einfachste Pläne miteinander teilen können, ohne sich gegenseitig nochmal rückzuversichern, über was sie hier eigentlich gerade reden.
Das ging so eine Stufe über Dan Brown.
Ja, ein bisschen, also ich,
Ich habe sie
ich
nicht
möchte jetzt hier
gelesen,
gar nicht.
deswegen habe ich gerade Blasphemie begangen, wahrscheinlich, aber ja.
Ich möchte hier gar nicht polemisch sein. Also Frank Herbert hat sich hier schon ein interessantes Universum ausgedacht. Es ist ja alles so ein bisschen inspiriert an irgendwie Adelsgeschlechtern im Mittelalter und ein bisschen der Kalte Krieg schimmert hier auch durch. Aber grundsätzlich die Idee dieser Welt finde ich auch spannend, mit eben so drei ja, Konfliktpartnern, die gegeneinander kämpfen. Also einmal also verschiedene Religions- und Glaubensgemeinden, die eben einen Dschihad gegeneinander führen, was ja im Roman auch genauso betitelt wird. Der zweite Dune-Roman spielt jetzt mehrere Jahrzehnte nach dem ersten. Paul Atreides ist der unangefochtene Herrscher der Galaxis als Muad'Dib und hat, ich glaube, 30 Milliarden Leute bereits töten lassen in seinem Namen. Und hat das Problem, dass er zu diesem despotischen Herrscher werden musste, um Schlimmeres zu verhindern, weil er hat ja die Gabe und kann in die Zukunft sehen. Es ist alles sehr, sehr fatalistisch. Alles, du hast es bei Anne Rice irgendwie schon weinerlich genannt. Es ist alles sehr, sehr weinerlich. Hier werden wirklich mit ganz großen Pinseln die ganz großen Schicksale verhandelt und ich muss sagen, es gefällt mir fast ein bisschen besser als der erste Band, weil es ist nochmal eine Spur verquaster alles. Und es ist auch noch mal eine ganze Ecke sleazier, weil jetzt Pauls Schwester Alia eben da reinkommt und Frank Herbert keine Gelegenheit auslässt, sie nackt durch die Gegend spazieren zu lassen und sie lüstern von Männern angucken zu lassen und diesem Mädchen oder dieser Frau eben Gedanken in den Kopf zu legen wie Alias Körper schrie nach Sex, sie schrie nach Fleisch, sie schrie nach einem Partner. Auf den letzten Metern passiert dann auch tatsächlich was, aber ich muss leider sagen, es ist wirklich spannender, sich Zusammenfassungen der Dune-Romane anzuschauen, als die wirklich selber zu lesen. Aber ich bin natürlich
Also
gespannt, was der Villeneuve jetzt Ende des Jahres macht in seiner Verfilmung.
im Vorgespräch hast du das so klingen lassen, als wären die Dune-Romane schon ihre eigenen Zusammenfassungen.
So, ja und nein, aber die Zusammenfassung der Zusammenfassung ist dann irgendwie nochmal flotter.
Was würdest du sagen, wird Messiah schwieriger zu verfilmen sein als der erste Dune-Roman?
Wenn du wirklich einen Film daraus machen möchtest, auf jeden Fall, weil du musst eben sehr viele Informationen, die hier einfach als Talking Heads dem Zuschauer vermittelt werden, irgendwie elegant auf die Leinwand packen. Und das kann man ja tatsächlich Herrn Villeneuve lassen, dass er das in den ersten beiden Filmen ziemlich gut geschafft hat. Also hat er ja schon ziemlich gut visuell erzählt und sich eher auf Bilder verlassen als auf Erzählung. Ich bin mal vorsichtig gespannt, vor allem, weil er am Ende seines zweiten Dune-Filmes ein paar Dinge gemacht hat, die sich nicht ganz mit Frank Herberts Büchern in Einklang bringen lassen, die ich als Änderung sehr gut fand und auch um der Geschichte willen sehr interessant fand. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen wie Dinge, die Peter Jackson bei den Herr der Ringe-Verfilmungen gemacht hat.
Okay.
Villeneuve hat halt aus eindimensionalen Figuren im Roman versucht, mehrdimensionale Figuren im Sinne eines Filmplottes zu machen. Und er hat vor allem versucht, den Frauenfiguren ein bisschen mehr Tiefgang und ein bisschen mehr Agency zu geben, vor allem eben der Chani-Figur, mit der doch etwas merkwürdige Dinge passieren am Ende des ersten Buches. Und ich wäre einfach gespannt, wie er sich selber aus seiner eigenen Adaptionssackgasse wieder rausfilmt. Also was er tut, um, sag ich mal, den Plot von Dune Messiah tatsächlich verfilmen zu können. Weil, wie gesagt, er ein paar Dinge gemacht hat, die sich nicht vereinbaren lassen mit dem, was in Dune Messiah noch passieren wird oder schon passiert ist.
Ja, aufmerksame Leser werden jetzt bestimmt wissen, was du meinst. Ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, jeweils nicht die Bücher der anderen Person gelesen. Es gibt einfach viel zu viele Bücher auf der Welt.
Ja, aber ich habe jetzt durchaus Lust, ein Rise zu lesen. Hast du auch noch einen letzten Schmankerl für uns mitgebracht?
Ja, gerne doch. Also ein Buch, wo ich wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen kann, weil ich das wirklich irgendwie mit so einem funktionalen Tunnelblick gelesen habe, ist ein ganz kurzer Band von, also so ein kurzer Essay von Dominic Fox aus dem Verlag Zero Books. Der Titel ist Cold World, The Aesthetics of Dejection and the Politics of Militant Dysphoria. Ich fand es vor allem deswegen interessant, weil da die Black Metal Band Xastur vorkommt, weil ich gerade bei meiner Doktorarbeit im Teil über depressiv-suizidale Black Metal bin. Und ansonsten halt so eine Theorie, die... Ich glaube, so was Ähnliches sagen wie depressiver Realismus. Also halt irgendwie, dass es dass Dejection eigentlich ein Beraubtsein von Hoffnungen ist, die aber gleichzeitig irgendwie so die Welt in einer objektiveren Perspektive erscheinen lassen, die irgendwie für militante Aktionen. Es gibt ein Kapitel über Ulrike Meinhof. Nutzbar werden kann oder irgendwie für Kunst nutzbar werden kann. So entsprechend hat mir das Kapitel über depressiv-suicidalen Black Metal durchaus was genützt. Ich habe aber innerhalb dieses Bandes die Zusammenhänge, also die Dringlichkeit der Zusammenhänge zwischen zwei Gedichtanalysen, Black Metal und Ulrike Meinhof, also eben nicht ganz verstanden oder denen nicht ganz folgen können. Wieso dann so, vielleicht hätte ich das besser gefunden, wenn dieser Essay länger gewesen wäre. Aber ich habe was für mich draus gezogen. Ein Buch, das ich Böses Mädchen nur zum Spaß gelesen habe, so auch irgendwie damit Number Goes Up bei Goodreads, ist der Debütroman von Ronja Othmann, der schon vor einer Weile rausgekommen ist, 2022, nämlich Die Sommer. Finn, kannst du was mit Ronja Othmann anfangen?
Nein, ich habe auch nichts von ihr gelesen, tatsächlich.
Okay.
Also erleuchte mich.
Okay, Ronja Othmann ist so eine Gegenwartsautorin, die jetzt irgendwie schon, also ich glaube mindestens zwei Romane geschrieben hat, also einmal Die Sommer und einmal 74. Das habe ich jetzt viel so verstanden, also vielleicht nicht ganz Autofiktion, aber die mit autofiktionalen und reportagemäßigen Teilen arbeiten. Und sie hat auch irgendwie so eine Reportage, autofiktionalen Band, der da heißt irgendwie, ich glaube, Reise nach Syrien. Moment, ich habe das gerade vor mir.
Ja, ich meine, genau, 74 war ja auch ein Roman. 74 war auch ein Roman zum Beispiel, der durchaus auch rezipiert wurde. Ich glaube, es war das Buch des Jahres des SWRs oder sowas. Ja, also so ich glaube, man kennt zumindest die Bücher von der Optik her, aber ich bin jetzt sehr gespannt,
ja, genau,
was du mir tatsächlich darüber erzählen kannst.
Ich finde das sehr gut erzählt und sehr gut gemacht, auf eine sehr geschliffene Art und Weise, wo, also halt, das meine ich wirklich, wirklich positiv, wo man als Leser, Leserin, die selbst nicht schreibt oder die nicht viel schreibt, da vor allem irgendwie so eine Perfektion von der Oberfläche sieht, weil da wirklich irgendwie kein Satz zu viel ist, sehr, sehr nüchtern. Und da, wo ich als jemand, der auch schreibt, diese Oberflächeneleganz sehe und merke, wie viel Arbeit das gekostet haben muss. So, also so Fun Fact, ich habe tatsächlich vor langer, langer Zeit Ronja Othmann im selben Jahrgang wir waren im selben Jahrgang vom Treffen junger Autoren. Entsprechend weiß ich die, so wie lange sie schreibt, wie intensiv sie schreibt und irgendwie so, dass zwischendurch sie auch entsprechend diesen Stil sehr intensiv und halt irgendwie bei mir sehr viele Jahre noch geschärft haben muss. So, das merkt man in dem Buch auch an. Worum geht es, dass also die Sommer sind die Sommer, die das junge Mädchen und später da halt junge Frau Leila verbringt in einem kurdischen jesidischen Dorf bei ihrer Familie. So, sie hat eine deutsche Mutter und einen kurdisch jesidischen Vater, der irgendwann da geflohen ist. So, der relativ großer Teil des Buches ist erzählt in einer Weise, also so mehrere Jahre bis Jahrzehnte vor dem Syrienkrieg angesiedelt, aber halt so, dass man dieses Vorwissen halt auch durchaus mitbringen muss und dann, dass es irgendwie vorausgesetzt wird, damit sich eben so dieser kalte, tragische Schleier über das Buch legen kann. Und dann so ungefähr im letzten Drittel wird auch mehr oder expliziter verhandelt, was der Syrienkrieg mit dieser ja sehr komplex positionierten Protagonistin macht, weil man bekommt ja auch geschildert, wie stark Jesiden und Kurden da diskriminiert wurden und werden. Und andererseits, was das mit der eigenen Position von, also halt mit der eigenen migrantischen oder postmigrantischen Identität in Deutschland macht. Also wie wenig man sich da äußern kann und wie wenig man da verstanden wird, weil halt die besten Freundinnen und Freunde oder die Lehrerinnen und Lehrer in einer komplett anderen Realität leben als man selbst. Und das halt in einer Sprache, wo, wie gesagt, ich halt vor allem irgendwie die Mühe sehe und honoriere, die das gekostet haben muss, um es so mühelos aussehen zu lassen, wo da wirklich irgendwie kein Wort zu viel ist, die irgendwie so sich wirklich irgendwie fast jeden emotionalen Money-Shot wirklich verkneift, also der wirklich ja das absolute Gegenteil von Purple Prose, die aber halt auch deswegen, gerade deswegen auch irgendwie auf eine eigene Art und Weise ästhetisch sehr befriedigend ist, sein kann. Mir hat es sehr gut gefallen, ich bin froh, das endlich mal gelesen zu haben, es stehen ja so viele Bücher in meinem Schrank, ich kann das sehr empfehlen und sobald ich mal wieder die Zeit habe und mit Anne Rice durch bin, dann gucke ich mich mal nach 74 um. Das ist ein tolles Buch.
Die Sommer. Cool, und vielleicht sprechen wir dann ja hier auch mal darüber.
Ja.
Maria, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja.
Vielen Dank, dass ich sein durfte.
Du darfst immer sein. Ich freue mich immer, wenn du zu Gast bist. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen deine Buchlesereise mitgenommen hast. Ich hoffe, liebe HörerInnen, es waren ein paar Tipps dabei. Ich mochte auch, wie wir beide so an unterschiedlichen Spektren des Literaturgenres unterwegs waren. Ich glaube, hier sollte wirklich für jeden was zu finden sein. Maria, gibt's eine Möglichkeit, dich gerade mitzubekommen in diesem Internet oder in der realen Welt? Hast du irgendwas upcoming oder irgendwelche anderen Sachen, von denen du uns verraten möchtest?
Ich hoffe, in diesem Jahr kommen ein paar wissenschaftliche Aufsätze von mir raus. Und ansonsten, ach ja, ich hoffe, es kommen ein paar wissenschaftliche Aufsätze von mir raus und ein irgendwie so autofiktional-politischer Aufsatz. Beide jeweils alle drei jeweils woanders. Folgt mir auf Insta, da bekommt ihr mehr.
Genau, @Nebelskulptur. Wir packen es natürlich auch nochmal in die Shownotes und natürlich freuen wir uns sicherlich auch, dich hier als Gast nochmal begrüßen zu dürfen.
Und ansonsten
wenn diese Sachen veröffentlicht sind.
Labern wir gerne nochmal im Schauplatz-Podcast, Finn. So ist Crossover-Folge.
Genau, wir sind nämlich beide auch Teil des Schauplatz-Podcasts, der auch bestimmt mal weitergeführt werden wird.
Ja, ja.
Tust, wenn die 100. Folge dann kommt.
Ja.
Maria, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.
Dir.
Ciao, ciao.
Ja. Tschüssi.